Wir hatten uns letzten Sonntag, anders als sonst, der letzten Montag üblich, nicht so mit den Perikopen beschäftigt, sondern einmal mit dem, und zwar ausgehend von dem Losungstext, mit dem vierten prophetischen Dienst in schwierigen Zeiten, so würde ich das nennen wollen. Mhm. Und ich wiederhole eine kleine Abschnitt, den wir beim letzten Mal schon betrachtet haben. Wir haben uns konzentriert auf den Propheten Jeremia, der ja der Prophet Gottes in einer extremen Umbruchzeit des Volkes Israel gewesen ist. Wir gehen einmal noch mal ganz kurz zurück in das Kapitel 14. Wie gesagt, das hatten wir am letzten Sonntag schon betrachtet. Aber dort ist ein Aspekt des prophetischen Dienstes, den ich nochmal wiederholen will, weil der bis heute eine wichtige Bedeutung hat. Wir lesen dort erstmal rein sachlich ab Vers 13 beklagt sich der Prophet bei Gott. Und ich sprach: Ach, Herr Jahwe, siehe, die Propheten sprechen zu ihnen: Ihr werdet kein Schwert sehen und Hunger wird euch nicht treffen, sondern ich werde euch einen sicheren Frieden geben an diesem Ort. Und der Herr sprach zu mir. Das ist also dieses, was wir eben gehört haben, die Stimme Gottes zu hören und mit ihm in Kontakt zu sein. Hier beginnt das, dass der Prophet selber sich bei Gott beklagt und Gott antwortet ihm direkt, wie ein Freund. Und der Herr sprach zu mir: Die Propheten weissagen Lüge in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt und sie nicht entboten, noch zu ihnen geredet. Sie weissagen euch Lügengesicht und Wahrsagung und Nichtigkeit und Trug ihres Herzens. Darum spricht der Herr über die Propheten, welche in meinem Namen weissagen, und ich habe sie doch nicht gesandt, und die da sprechen: Weder Schwert noch Hunger wird in diesem Land sein. Die Propheten sollen durch das Schwert und durch den Hunger aufgerieben werden. Und das Volk, welchem sie weissagen, soll wegen des Hungers und des Schwertes hingeworfen liegen auf den Straßen von Jerusalem, und niemand wird sie begraben. Sie und ihre Frauen und ihre Söhne und ihre Töchter, und ich werde ihre Bosheit über sie ausschütten. Und du sollst dieses Wort zu ihnen sprechen: Nacht und Tag rinnen meine Augen von Tränen und hören nicht auf, denn die Jungfrau, die Tochter meines Volkes, ist mit großer Zerschmetterung, mit einem sehr schmerzlichen Schlag zerschmettert. Wenn ich aufs Feld hinausgehe, siehe da vom Schwert erschlagene, und wenn ich in die Stadt komme, siehe da vor Hunger verschmachtende. Denn sowohl Propheten als Priester ziehen im Land umher und wissen nicht Rat. Am Anfang steht die Verunsicherung des Propheten, der sich darüber beklagt, dass die Priester und Propheten, also die anderen Leiter des Volkes Gottes, eine entgegengesetzte Botschaft verkündigen. Und ich sage das für uns zur Beachtung. Nicht, dass wir jetzt versuchen, dieser Schwierigkeit zu entgehen, indem wir grundsätzlich das Gegenteil von dem behaupten, was andere Leiter im Volke Gottes erzählen, sondern wir müssen damit rechnen, dass wenn jemand ein Prophet Gottes ist, er im Gegensatz steht zur Mehrheit dessen, was verkündigt wird. Es gibt hier bei uns in der Landeskirche eine kleine Gruppe, ich habe das diese Woche in der IDEA gelesen, den sogenannten Sahnitzer Kreis, eine kleine Gruppe von kirchlichen Mitarbeitern, 30 Leute in der Nordkirche, die jetzt offen fordern, dass die Leitung unserer evangelischen Kirche sich abwendet von der Verführung, in der Corona-Zeit. Spontan möchte man mit denen Kontakt aufnehmen und sagen, von 31 bis 40 treffen wir mit euch zusammen. Aber wenn man das vergleicht mit der Masse derer, die in dieser Landeskirche verkündigen, predigen, ist das in verschwindender Anzahl. Es gab ganz klare Forderungen, wenn das interessiert, dann kann man das mal nachlesen, diese Schuldeingeständnis, dass Menschen ungetröstet gestorben worden sind, dass man sie hat ungetröstet sterben lassen. Es ist die Forderung, dass Buße getan wird, dass Menschen aus den Gottesdiensten ausgewiesen worden sind, dass Druck auf andere Gläubige ausgeübt worden sind, die sich dem ganzen Massen- und Impfzwang nicht unterworfen haben. Es wird gefordert, dass die Verantwortlichen umkehren von dieser ungedrückten Staatshörigkeit und so weiter. Hat mich getröstet, dass es wenigstens eine kleine Anzahl in dieser großen Kirche gibt, die so klare Forderungen stellen. Aber es erinnert mich gleichzeitig an die Situation des Propheten Jeremia, der in einer Zeit, die ähnlich von einer generellen Abkehr von Gott geprägt war, zwar von einer inneren Abkehr, äußerlich ist der Tempeldienst damals weitergegangen. Äußerlich hat man sich in den Traditionen des jüdischen Volkes bewegt, wie zur Zeit der Väter. Aber innerlich hatte man sich längst von Gott entfernt und die eigenen Worte, die eigenen Regeln, die eigene Ansicht gegen das Wort Gottes gestellt. Mit dem Ergebnis, dass die Umkehr des Volkes Gottes, die es gerettet hätte, von der babylonischen Erführung verhindert wird. Und da beklagt sich der Prophet und sagt nachher, siehe, die Propheten sprechen zu ihnen, nämlich zu deinem Volk, ihr werdet kein Schwert sehen und Hunger wird euch nicht fallen. Und die Erfahrung war auf ihrer Seite. Denn in der Vergangenheit hatte Gott immer sein Volk bewahrt. Sie konnten sich darauf berufen, dass sie historisch richtig gelegen haben. Aber für die Zukunft lagen sie falsch. Und der Prophet beklagt sich und Gott antwortet ihm und sagt, diese Propheten werden die Erde sein, sie und ihre Familien und das ganze Volk. Hunger und Schwert. Und du sollst das bezeugen. Und ich habe sie nicht gesandt. Und du sollst dieses Wort zu ihnen sprechen. Nacht und Tag brennen meine Augen. Das ist der Vers 17. Es tröstet mich, dass der Prophet das getreu gemacht hat. Mit den Klageliedern, die sich nämlich direkt an den Propheten Jeremia anschließen, nutzt er diese Worte. Wollen wir einmal reingucken? Klagelieder 1 fängt mit genau dieser Formulierung an. Wie ist jetzt einsam die volkreiche Stadt, ist einer Welt gleich geworden. Bitterlich weint sie des Nachts. Und dann im nächsten Kapitel, Vers 11, durch Tränen vergehen meine Augen, meine Eingeweide wallen, meine Leber hat sich zur Erde ergossen wegen der Zertrümmerung der Tochter meines Volkes, weil Kind und Säugling auf den Straßen der Stadt schlugen. Buchstäblich wird der Prophet hineingenommen in das Leiden Gottes an seinem Volk. Das Gericht Gottes ist immer verbunden mit seinem Leid. Viele Leute denken, dass Gott
der irgendwie böse Anteile selber haben muss, wenn er Böses zulässt, oder ich höre manches Mal, Gott hat ja auch den Teufel geschaffen. Ich habe die letzten Tage eine interessante Erwiderung darauf gehört. Dunkelheit ist die Abwesenheit von Licht. Kälte ist die Abwesenheit von Wärme. Und Bosheit ist die Abwesenheit Gottes. Es muss also nichts geschaffen werden. Es reicht, wenn Gott nicht da ist, um alle diese zerstörerischen Mächte und Gewalten erfahrbar werden zu machen. Und das ist für uns nicht anders. Wenn wir uns oder wenn sich das Volk Gottes von Gott selber als der Quelle des Lebens abgewendet hat und stattdessen das hört und glaubt, was Menschen einreden, dann ist die Folge die Abwesenheit Gottes mit Bosheit, Kälte, Dunkelheit, Zerstörung. Das muss Gott nicht noch machen. Das ist einfach da. Wir lesen im Johannesbrief Gottes Licht und gar keine Finsternis ist in ihm. In ihm ist keine Finsternis. Aber wenn Menschen sich von ihm wegwerfen, dann wandeln sie in Finsternis. Und das ist gleichzeitig das Leiden des Prophetischen, des Propheten und der prophetischen Gemeinde, dass man im Gegensatz zu den falschen Propheten alle diese Dinge wahrnimmt. Und dabei möglicherweise ziemlich allein dasteht. Wir haben nach dem Bericht des Jeremia in seiner Zeit sicher nur drei Leute, die an seiner Seite war. Das war einmal Sanchino, das war einmal der Afrikaner, der in Assekoga rettet, das war einmal ein anderer Prophet, der dasselbe Zeugnis sagt und der wird immer gesagt. Das ist wenig. Wenige Leute. Und das über einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten, an denen er seinen Dienst tut. Wie geht Rein Umfeld mit ihm um? Auch das haben wir beim letzten Mal zumindest angeschnitten. Wir lesen das einmal im Kapitel 18. Da geht wieder das Wort des Herrn an Jeremia. Lesen wir dann gleich in Vers 1. Das Wort, welches von seinem Herrn zu Jeremia geschah, also mache ich auf und gehe das. Und dann macht er das. Und Vers 11, und nun rede zu den Männern von Juda und zu den Bewohnern von Jerusalem und sage, so spricht der Herr, siehe, ich bereite ein Unglück wider euch und sinne wider euch einen Anschlag, kehrt doch um, ein jeder von seinem bösen Weg. Eigentlich ein einfacher Botschaft. Eigentlich leicht zu machen. Was passiert stattdessen? Vers 18. Da sprachen sie, also die Männer, zu denen Jeremia das Wort Gottes weiterreicht. Da sprachen sie, kommt und lasst uns Anschläge wie die Jeremia ersinnen, denn nicht geht dem Priester das Gesetz verloren, noch der Rat dem Weisen oder das Wort dem Propheten, kommt und lasst uns ihn mit der Zunge schlagen und nicht aufmerken auf alle Sendung. Wir lesen im Propheten Malachi, dass in dieser endgültigen Zeit des Abfalls das Volk Gottes so, wie soll man sagen, innerlich abgehärtet wird, dass sie, selbst wenn sie das Wort Gottes hören, es nicht mehr verstehen. Und das Ganze ruhig erwidern. Gott redet und sagt mir, wie denn, wodurch denn? Das kann man nachlesen. Es gibt also von Kapitel 1 und 2 immer wieder Absatz für Absatz im Gegensatz zwischen dem, wie Gott die Situation wahrnimmt und wie das Volk Israel das wahrnimmt. Ihr braucht mich, sagt Gott. Ja, womit denn? Indem er den Zehnt nicht voll ins Haus, in mein Haus bringt. Ein Beispiel. Und am Ende heißt es, darunter redeten sich miteinander, die den Herrn fürchten, und es wurde für ihn geweckt. In mancher Hinsicht, denke ich, ist es eine Zeit wie heute, wo mehr als das Miteinander unterreden kaum möglich ist. Man kann nichts mehr ändern. Man kann keine Umkehr der Massen mehr bewirken. Aber die Glaubenden halten Kontakt. Und Gott sieht es. Aber, und das wird nicht bei dieser Stelle, es gibt auch das andere. Es unterreden sich nicht nur die, den Herrn fürchten, sondern es unterreden sich auch die, die sich festlegen, den Herrn zu widerstehen. Und ihr könnt euch das einmal anschreiben, Jeremia 18, 18. Es ist nur dieser eine Vers. Da sprachen sie, kommt und lasst uns Anschläge wieder Jeremia ersinnen. Denn nicht geht dem Priester das Gesetz verloren, noch der Rat dem Weisen oder das Wort dem Propheten. Kommt und lasst uns ihn mit der Zunge schlagen und nicht aufmerksam auf all sein Wort. Lasst uns ihn mit der Zunge schlagen heißt, wir kriegen das so hin, dass er unglaubwürdig gemacht wird. Anschläge ersinnen ist sowas, wie vielleicht heute Anzeige machen. Lasst uns das so basteln, dass niemand auf mich kommt. Denn es kann ja nicht sein, dass sich Priester, Propheten oder kluge Leute irren. Wir dürfen davon ausgehen, dass in allen Zeiten des Abfalls von Gott genau solche Prozesse ablaufen. Dass sich Menschen zusammentun und sagen, nein, das wollen wir nicht und das kann auch nicht sein, das geht nicht, dass wir alle Unrecht haben. Dieser eine Verrückte, der stört hier den ganzen Betrieb. Wir müssen das stoppen. Was bleibt hier möglich? Nur die Klage bei Gott. Merke du ja auf mich und höre die Stimme meiner Güte. So könnte man denken, jetzt ist der Höhepunkt der Niederträchtigkeit erreicht. Das ist es aber nicht. Denn im Kapitel 20 wird deutlich, dass sich das noch steigern lässt. Um das zu verstehen, gehen wir zwei Verse zurück. Kapitel 19, Vers 14. Und Jeremia kam vom Tophet. Das ist dieser erhöhte Platz in Jerusalem. Wohin der Herr ihn gesandt hatte, um zu weissagen, und er trat in den Vorhof des Hauses des Herrn und sprach zu dem ganzen Volk, so spricht der Herr, der Herrscher, der Gott Israels, siehe, ich will über diese Stadt und über alle ihre Städte alles das Unglück bringen, welches ich über sie geredet habe, denn sie haben ihren Nacken verhärtet, um meine Worte nicht zu hören. Es ist wohltuend zu wissen, dass es Menschen gibt, wie diesen Mann, der, auch wenn er ganz allein ist, nicht aufhört, Gottes Wort zu reden. Kurze Botschaften, hier sind es keine langen Belehrungen mehr, ein einziger Vers. Kurzbotschaft. Und als Paschor, der Sohn Himmels, der Priester, er war Oberaufseher im Hause des Herrn, Jeremia diese Worte weissagen hörte, dann schlug Paschor den Propheten Jeremia und legte ihn in den Stock im oberen Tor Benjamin, das im Haus des Herrn ist. Und es gab Schafe. Es war also keine kurze Intervention, sondern es war mindestens eine Inhaftierung über Nacht. Da ist ein Priester, der Aufseher im Hause des Herrn ist. Ich habe die letzte Zeit immer wieder mit solchen Männern Gottes Kontakt gehabt, die ein bestimmtes Amt im Volk Gottes hatten. Dieselbe Haltung. das nicht zu ertragen, dass jemand im Auftrag Gottes bestimmte Missstände benennt. Wir werden in dieser Zeit, in der wir leben, wahrscheinlich verstärkt uns an diesen beispielsweise Vorbildern orientieren müssen, weil sich in der Sache, wie mit Gottes Wort umgegangen wird, nichts geändert hat. Man ist sicher, dass wir sind ja in Amt und Würden. Das Wort Gottes haben wir studiert. Das ist doch zu uns gekommen. Wie kann sich jemand einbilden, unsere eingefahrenen Gedanken zu verändern? Also es kann nicht sein, dass Gott irgendwas Negatives tut. Letzten Endes ist es ja diese Überzeugung. Wir haben die letzten Tage eine interessante Gegenüberstellung gehört. Der Jesus der Bibel, der Jesus der Welt. Und das waren dann ungefähr 10 Punkte. Der Jesus der Bibel spricht von Gottes Liebe und von seiner Gerechtigkeit. Der Jesus dieser Welt spricht nur von Gottes Liebe. Und so weiter. Dass man also das voneinander trennt, was durch Gottes Wort zusammenkommt. Und das ist das, was dann den Propheten, diesen wirklichen Mann Gottes, zwingt, den Schwerpunkt auf das Gericht Gottes zu legen. Ich weiß nicht, wie das angefangen ist, diese Woche war eine Losung, ich kann mich nicht erinnern, an welchem Tag, aber das, da bin ich drüber gestolpert, dass ja alle Verheißungen Gottes auch schon durch Jeremia verkündet werden durften. Auch die Zeit der Wiederherstellung. Es wird in der Zeit kommen, was an diesem Ort wieder bestimmt ist. Genau, also Hoffnung und Jubel gehört.
Ja. Der Jüngste ist.
Ja. Wisst ihr, das ist eine Zeit, als das Gericht noch nicht mal vollzogen worden ist. Das finde ich erstaunlich, ja, dass diese Propheten also nicht nur das Unglück und das Elend anvertraut worden ist. Er darf, weil er die Stimme Gottes ernst nimmt und weil er sie sagt, er darf das ganze Wort Gottes, das ganze Evangelium verkünden. Aber er hat als Mann Gottes eigentlich die Zeit. Und die Zeit war eine böse Zeit. Und die Zeit, in der wir sind, ist eine böse Zeit. Ich staune, dass es eher ungläubige Menschen wahrnehmen als Christen. Die halten sich mit einer verzweifelten Hoffnung an den Segnungen Gottes fest. Und die notwendige Umkehr wird nicht mehr ernst genommen als Voraussetzung für die Segnung Gottes. Dann gibt es dieses berühmte Kapitel, auf das hatte ich letzte Woche schon hingewiesen, Kapitel 23, dort beschäftigt sich Gott und in seinem Auftrag der Prophet nur mit dem falschen Propheten. Das Kapitel beginnt aber mit den Hirten. Ihr wisst, was das dasselbe Wort ist wie Pastoren. Die Menschen, die Gott eingesetzt hat, um sein Volk zu führen. Wir haben ja verschiedene, sehr häufige Züge auf diesen Beruf. Ich denke fast mehr an solche anderen. Sehr viele der heiligen Männer und Frauen des alten Bundes waren selber Hirten oder haben zumindest Jahre diesen Dienst gestanden. Von Abraham, Isaac und Jakob bis zu fast allen seiner Söhne, bis hin zu Mose, der relativ spät, erst mit 40, in diesen Dienst kam, über Boas und David, bis hin zu Jesus, der ja der gute Hirte ist und der wiederum seine Apostel einsetzt. Petrus ganz zuvorderst. Aber das setzt sich fort im ganzen Neuen Testament. Dass die Leiter der Gemeinden bezeichnet werden als Männer, die die Herde Gottes zu weiden haben. Dieses Weiden hat ja mehrere Aspekte. Das ist einmal der Schutz vor Gefahr. Das ist die Fürsorge für eine gute Versorgung. Und das ist die Korrektur der Beziehungen untereinander. Scheiden von Schafen und Böcken gehört auch zum Dienst des Hirten. Und dieser Dienst ist in der Verantwortung der Führer des Volkes Gottes verankert. An verschiedenen Stellen, im Königtum, im Priestertum, im Prophetentum nicht. Propheten sind nicht Hirten, die sind eine eigene Kategorie. Aber Priester und Propheten haben zumindest gemeinsam einen Hirtendienst. Die einen hier auf der Priester und König, die einen im geistlichen eben, die anderen in der zwischenmenschlichen, sozialen oder gesellschaftlichen Ebene. Wehe den Hirten, welche die Schafe meiner Weide zugrunde richten, unterstreicht sich der. Das ist der eine Aspekt. Das ist nicht in unserem Fokus, aber ab Vers 9 über die Propheten. Interessant ist, hier steht nicht, wehe den Propheten. Diese beiden Abschnitte in dem Kapitel sind doch sehr unterschiedlich. Gott spricht ein Wehe über die Hürden aus. Wehe, habe ich vor vielen Jahren gelernt, bezeichnet, wo immer das in der Bibel steht, reale Krankheitsfolgen. Also ein Verhalten, was auch, also was nicht nur als Drogen zu verstehen ist, sondern was auch als Krankheitsverursachung bei den Betroffenen zu werten ist. Wehe, welche die Schafe meiner Weide zugrunde richten. Also Gott übt Gericht an denen, die sein Volk nicht richtig führen. Das ist die eine Seite. Die andere ist etwas komplizierter, etwas umfangreicher, und das hoffe ich, dass wir das miteinander einmal bedenken. Das sind also im Fokus etwa 10 Verse, alle in diesem einen Kapitel. Was geht los mit Vers 9 über die Propheten? Mein Herz ist gebrochen in meinem Inneren. Es schlottern alle meine Gelenke, meine Gebeine. Ich bin wie ein Trunkener und wie ein Mann, den der Wein überwältigt hat, wegen des Herrn und wegen seiner heiligen Worte. Das ist nicht Gottes Wille. Das sagt der echte Prophet. Das sagt Jeremia. Mein Herz ist gebrochen. Das Abweichen seiner, was soll man sagen, Berufsgenossen, Propheten ist kein Beruf. Das Abweichen derer, die in derselben Berufung stehen, löst bei Jeremia keinen Triumph aus. Das ist das erste Kennzeichen eines echten Propheten. Wenn Menschen in einem falschen Dienst sind, ist das kein Grund, sich selber zu überheben und sagen, Gott sei Dank, mich betrifft das nicht. Sondern das verändert zunächst das Herz eines echten Gottessohnes. Mein Herz ist gebrochen. Ich weiß nicht, wer von uns sowas kennt. Gebrochenes Herz. Das sagt ja zum Beispiel bei Liebeskummer. Oder wenn Dinge ganz schlecht gelaufen sind, wenn man zutiefst traurig ist, richtige Schmerzen auslösen in unserer Brust. Das ist also keine Gefühlsregung. Das ist ein wirklicher, qualvoller Zustand. Mein Herz ist gebrochen immer. Ich bin wie ein Sprungknopf. Das heißt, er kann sich nicht richtig aufrechthalten. Es schleudert ihn hin und her. Er ist nicht bei sich. Er ist überwältigt von dem, was schiefläuft. Ich sage das so. Wir können nicht cool an dem vorübergehen oder durch das hindurchgehen, was um uns herum passiert. Wenn uns das nicht berührt, dann ist die Frage, ob wir wirklich von Gottes Liebe getragen werden oder von Gottes Liebe getrieben werden. Denn das Land ist voll von Ehebrechern, denen das Land trauert wegen des Buches, die Auen der Steppe verdorren, und ihr Lauf ist böse und ihre Macht ist Unrecht, denen sowohl Propheten als Priester sind auch bloß, sogar in meinem Haus habe ich ihre Botschaft gefunden. Und da, ganz nüchtern, muss man sagen, dort kann sich der Prophet auf seine eigene Erfahrung aus dem Kapitel 20 berufen. Sogar in meinem Haus habe ich Bosheit gefunden. Es ist nicht normal, dass ein Priester, auch wenn er einen Aufseherdienst hat, einen anderen Mann Gottes schlägt und verhaftet. Nur weil er das Wort Gottes bringt. Das ist nicht normal. Und das ist nicht die Wahrnehmung Jeremias alleine, sondern das ist das Urteil Gottes. Sogar in meinem Haus habe ich Bosheit gefunden, spricht der Herr. Das bezeugt der Prophet an dieser Stelle weiter. Darum wird ihr Weg sein wie Schlupfrücher oder in der Dunkelheit, sie werden gestoßen, werden auf ihn fallen, denn ich bringe Unglück über sie. Das Jahr ihrer Heilsuchung spricht der Herr, und an den Propheten Samarias habe ich Torheit gesehen. Sie weissagten durch den Baal und führt mein Volk Israel irre, aber an den Propheten Jerusalems habe ich Schauderhaftes gesehen. Die hier brechen euch in der Lüge wandeln, und sie stärken die Hände der Übeltäter auf, dass sie nicht umkehren. Ein jeder von seiner Bosheit. Gott unterscheidet auch diese beiden Gruppen. Das ist Samaria, das waren die 10 Stämme, die unter Jerobeams Herrschaft vom Hause David abgefangen waren, die sich zusammen mit den, oder in Angleichung an die Völker der Umgebung, dem Baalsdienst gewidmet haben. Das war so der kanaanitische Hauptgötze. Baal heißt nichts anderes als Herr. Wir haben so diese kleine Warnung. Wenn Jesus sagt, was nennt ihr mich Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage. Herrgott, so ist das in unserem deutschen Sprachgebrauch übernommen worden, dass man also nicht in dieser lebendigen Beziehung durch Jesus Christus zum Vater steht, sondern dass man Gott als Herrn tituliert und aber macht, was man selber will. Das wird als Torheit bezeichnet. Aber dort, wo man das Prophetentum erwarten konnte, nämlich wo der Geist Gottes gewählt hat, im Tempel. Ja? Die Herrlichkeit des Herrn bedeckte den erfüllten des Haus Gottes, sodass die Priester nicht hineingehen konnten. Und wo Gott sich immer wieder bezeugt hat durch seine Knechte, die Propheten, wie es auch später heißt, ich habe mich früh aufgemacht, und meine Knechte, die Propheten zu euch gesagt, dort ist noch eine andere Dimension, nämlich Schauderhaftes, dass Böses gelassen wird und keine Umkehr zustande kommt. Und das ist tatsächlich auch in diesen frommen Gemeinden, wo man von Bekehrung und Nachfolge weiß und lehrt, in der heutigen Zeit der Fall geworden. Es ist heute kein No-Go mehr, dass man Lebensabschnittspartnerschaften hat und irgendwie zurechtkommt mit dem, wie die Welt lebt. Das ist tief in die Christenheit eingezogen. Wieder. Das hat es immer wieder in Folge Gottes gegeben. Das ist keine so Besonderheit. Aber es ist das, was wir bei Timotheus lesen, wisst, dass in den letzten Tagen gräuliche Zeiten sein werden. Und dann wird diese ganze Liste aufgezählt. Über den Ungehorsam und den Schein der Gottseligkeit. In der Kraft aber verloren. Das ist unsere Zeit. Sie stärken die Hände der Übertäter, dass sie nicht umkehren, ein jeder von seiner Bosheit. Sie sind mir allesamt wie Sodom geworden und seine Bewohner wie Gomorra. Reif für das Gericht. Man muss bedenken, Gott hatte ja bei dieser Begegnung mit Abraham so eine Gnade gezeigt, dass wenn auch nur 10 Leute in diesen 4 Städten gewesen wären, die gerecht sind, er das Gericht von ihnen abwendet, von allen. Und ihr Lieben, zur Zeit Jeremias waren in der Stadt Jerusalem auch keine 10 Gerechte. Wie viel waren noch? Ich kenne 6. Jeremia, Baruch, Daniel, Sadrach, Meshach, Abednego. Das waren die, von denen wir wissen. Das ist eine kleine Zahl. Das hat nicht ausgereicht, um die Stadt zu retten. Es gab sie. Es gab sie tatsächlich auch unter den weggeführt. Aber sie waren zu wenig, um das Gericht noch aufzuhalten. Es gibt auch heute, wie der Herr bewahren wird, in der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdgas kommt. Aber es sind zu wenige, um das Gericht endgültig aufzuhalten. Es kommt diese Zeit. Möge Gott geben, dass wir, dass seine Gemeinde dazu gehört. Ich habe gestern einen beeindruckenden Film über die Entrückung gesehen. Natürlich nicht drin. Aber dort ist das gezeigt worden. Im Gefängnis. Verschiedene Szenen. Das ist ein Ehepaar, also war Besuchszeit im Gefängnis, so amerikanisches Gefängnis mit Petersteben. Drinnen die Gefangenen draußen und die eine Frau steht mit dem Kopf am Gitter und ihr Mann drinnen und man sieht sie beten. Miteinander. Und dann die anderen unterhalten sich. Mit einem Mal. Die werden auf Wörter aufgeschreckt. Fehlt der Gefangene und seine Frau weg. Entrückt. Gottesdienst. Großer Gottesdienst. Pfarrer predigt oder betet für jemanden. Er ist weg. Ein paar wenige auch. Die anderen sind total verstört, weil sie da stehen bleiben. Mitten in der Nacht. Gewissheit. Und so weit natürlich ist es nicht unsere Aufgabe, über diese Dinge zu spekulieren, aber wenn wir sehen, wie wenige damals überfüllt sind, in der Zeit hier und jetzt, Tag und Nacht bringt mein Auge weniger zur Schmetterung meines Volkes. Und da wird geschrieben, aufgeschrieben, Kinder zerschmettert, also Säuglinge zerschmettert, Schwangere abgeschlitzt. Es war ein Gericht, was wir alle noch von Hören sagen, aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs kennen oder was sich jetzt in der Ukraine abspielt. Da gibt es keine Schonung, da gibt es kein Entrinnen. Ich habe als junger, sehr junger Christ, einen Mann Gottes gehört, der bezeugt hat, aus seiner Jugend, er war in der Zeit des Zweiten Weltkriegs jugendlicher Christ, zu der Zeit vielleicht 13, 14 Jahre, und war ganz sicher davon ausgegangen, von den Brüdern aus unserer Gemeinde, da wird Gott seine Hand bewahren, also da wird keiner sterben. Und da war wohl ein oder zweimal geistlichen Leiter eingezogen an der Front und gefallen. Er sagt, das hat mein damaliges Glaubens- und Weltbild zutiefst erschüttert. Ich war sicher davon ausgegangen, die Gottlosen fallen, aber Gott war seine Gemeinde. Und dann ist dieser Gottesmann, der aus der Gemeinde aus Stettin war, einer der ersten gewesen, der gefallen ist. Gott vermag die Gottseligen aus der Versuchung zu halten, keine Frage. Und für manche, ich habe selber als junger Mann Gläubige erlebt, die so von den Folgen des Krieges gezeichnet waren, geschädigt bis ans Ende ihres Lebens durch diese traumatischen Erfahrungen. Gläubige Leute, gerettete Leute, keine Frage. Aber sie sind durch dieses Leiden mit hindurchgegangen. Wer will das glauben? Wer will das ernst nehmen? Wer will diese Warnung hören? Wenn uns das Buch der Offenbarung warnt und redet von diesen Reitern, die landläufig als apokalyptische Reiter bezeichnet werden, mit dem sieben, mit der Krone und mit dem Schwert, der den Frieden von der Erde wegnimmt, und mit dem der Waage, der diese Reglementierung oder Rationierung der Lebensmittel bezeichnet, und der vierte, der Tod, der bis zum Viertel der Menschheit, der Viertel der Erde treffen wird. Wer mag das glauben? Wer mag sich das vorstellen, dass das in unserer Zeit passt? Und wer ist bereit, umzukehren? Und zwar nicht umzukehren, damit ihnen nichts von diesem Übel begegnet, sondern umzukehren, damit ihr im Frieden mit Gott durch diese bitteren Zeiten geht. Das muss unser Ziel sein. Und dass wir das Wort Gottes weitergeben, wie es der Prophet gemacht hat. Mögen sie es hören oder nicht. Das ist unser Dienst. Und dann lesen wir weiter in demselben Kapitel. Vers 15, Vers 16. So spricht der Herr der Herrscher über die Propheten. Siehe, ich will ihnen Wärme zu essen und Giftwasser zu trinken geben, denn von den Propheten Jerusalems ist Ruchlosigkeit ausgegangen über das ganze Land. Es waren also Menschen, die diese Aufgabe und diesen Dienst hatten, das Wort Gottes in Aufrichtigkeit weiterzugeben, und die stattdessen ihr eigenes geredet haben. So spricht der Herr der Herrscher: Hört nicht auf die Worte der Propheten, die euch weissagen. Sie täuschen euch. Sie regen das Gesicht ihres Herzens und nicht aus dem Mund des Herrn. Und das geht dann weiter, also ich springe ein bisschen, Vers 21. Ich habe die Propheten nicht gesandt, und doch sind sie gelaufen. Ich habe nicht zu ihnen geredet, doch haben sie geweissagt. Und Vers 25. Ich habe gehört, was die Propheten sagen, die in meinem Namen Lügeweissagen sprechen. Einen Traum habe ich gehabt. Wie lange soll das im Herzen der Propheten sein, die Lügeweissagen und Propheten des Trubels ihres Herzens sind? Darum, ich will an die Propheten sprechen, die ihre Zunge nehmen und sprechen, er hat geredet. Und hier haben wir ein Kapitel, was dermaßen explizit dieses falsche Prophetentum aufs Korn nimmt. Dass nämlich Menschen aus der Fülle ihres Herzens sind. Sag mal, wenn das Herz voll ist, geht immer über. Und sie haben nichts Böses gemacht. Was ja nicht die Wahrheit ist. Da kann man sagen, die haben doch alles richtig gemacht. Die haben nicht in schwierigen Zeiten das Volk noch mehr unter Druck gesetzt. Sie haben nicht Angst verbreitet. Nein. Sie haben mit ihrer netten Botschaft die Umkehr des Volkes verhindert und damit das Gericht beschleunigt. Und endlich gemacht. Und das Wort des echten Propheten Gottes außer Kraft gesetzt. Das ist ihr eigentliches Vergehen. Und das ist ihre unentschuldbare Sünde. Weil das dem entspricht, was die Lästerung des Heiligen Geistes ist im Neuen Testament. Das nämlich, das Wort Gottes, was gesagt worden ist, was Rema hat, wir haben das ja letzte Woche, für nichtig erklärt wird, indem ein anderes an diese Stelle gesetzt wird. Und damit wird es zur unvergebbaren Sünde.
Was verstanden habe ich das jetzt nicht? Was war jetzt der Hauptpunkt? Warum ist es so unvergebbar?
Sie setzen ihr eigenes Wort gegen das Wort Gottes. Sie stützen sich dabei auf die Tradition. Sie stützen sich auf das, was sie gelernt haben. Sie stützen sich auf das, was man gerne hört. Und sie verhindern damit, dass Menschen das glauben, was Gott wirklich sagt. Nämlich diese Warnung, die durch den Propheten Jeremia gekommen ist. Und der Prophet Jeremia wird sein Leben lang nicht aus dieser Spannung heraus entlassen. Das ist das, was mich am meisten beeindruckt. Für mich ist das ein Mann, von dem ich enorm viel gelernt habe und von dem ich mich bemühe, weiterhin zu lernen. An dem Wort Gottes festzuhalten, ob das gehört werden will oder nicht. Ob das den Leuten passt oder nicht.
Darf ich mal fragen? Ja. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen an dem Punkt, wenn wir draußen auf der Straße mit Nichtchristen reden, die ja diesen Vorlauf nicht haben, jetzt so wie die Priester zum Beispiel, dann haben wir eigentlich doch ein Stück das Wort anders zu verkündigen als zu denen, die zwar Gott kennen, aber ihn nicht als Propheten anerkennen und ihm entgegenhalten. Das ist Falsches, was er sagt, oder?
Du wirst bei den Menschen, die, ich sag mal, die nicht religiös vorverbildet sind, in der Regel eine größere Offenheit gegenüber dem Wort Gottes finden, als bei denen, die religiös vorgeprägt sind.
Ja.
Das Problem ist aber, dass sie sich dann entscheiden müssen, welche von beiden Wahrheiten sie hören wollen. Und wir können damit rechnen, dass wir gesandt sind, gesandt werden. Ich sage das mal so, wir haben das gerade bei dieser tschetschenischen Familie erlebt. Wir haben ihnen die Wahrheit geredet und dann wurde ihnen was anderes, eigentlich das Gegenteil, versprochen. Sie haben sich entschieden, falsch entschieden, ganz viel Sicherheit. Das hilft Ihnen auch nicht. Aber die Verantwortung liegt bei denen, die die Wahrheit verdrehen. Ihnen steht Gott entgegen. Nimmt uns aber nicht aus der Verantwortung raus.
Also wir reden wirklich, wir können ja bei Nichtchristen wirklich von der Liebe Gottes reden. Also nicht nur, aber es ist natürlich seine...
Wir können auch bei Christen von der Liebe Gottes reden, ist keine Frage. Aber es geht ja aber nicht um diese Allgemeinplätze, sondern ich sage das mal, was ist denn mit dem veränderten Pseudo-Medikament? Ja, was ist mit diesen Dingen, die eingreifen in die unmittelbare Kürzungsverantwortung von Gott? Da kann ich kein Befürworter sein. Und das, was ich sage, du siehst in der Regel dort Menschen, die ohne Beziehung zu Gott sind, eigentlich oft mit einem richtig feinen Gespür, das sagen, nee, das soll ich nicht mit mir machen. Aber wie werden sie sich entscheiden, wenn sie unter Druck gesetzt werden? Wer ist, wer sie hält? Wo ist ihre Sicherheit?
Ja, und das ist doch das, was wir weitertragen können, wo die Sicherheit ist.
Natürlich, das ist unsere Verantwortung.
Genau.
Die Sicherheit.
Und entscheiden die, sie sich dann selbst.
Die Sicherheit bei Jeremia war, dass er sich auf Gedeihen und Verderben auf Gott eingelassen hat.
Ja. Genau.
Und man muss das nicht nur sehen, es war mehr Verwehr am Anfang, hat ihn das enorm gestört. Er wollte lieber sterben als weiterleben. Am Ende sehen wir, dass er daran gereift ist und. Kennt dieser eine Stelle, ich habe da schon ein paar Mal drauf hingewiesen, und der Prophet ging in sein Haus. Er hat so einen offenen Widerstand, er redet vor Gottes und geht. Und fertig. Er kämpft nicht, es ist sein Dienst, er tut seinen Dienst und ist ruhig dabei. Das ist mitten im Sturm im Frieden Gottes zu sein. Das ist gereiftes Christen. Gereifte Nachfolge. Da gehört einiges dazu. Aber ich bin sicher, dass Gott uns darin trainiert. Weil sein Wort voll davon ist. Und auf diese Frage, das Ende Gott gibt, das nächste Kapitel nämlich die Antwort. Kapitel 25, Vers 30 und Vers 4. An dem Tag ist das Wort des Herrn zu mir geschehen und ich habe zu euch geredet, früh mich aufmachen und reden, aber ihr hörtet nicht. Und der Herr hat alle seine Knechte, die Propheten, zu euch gesandt, früh sich aufmachen und senden, aber ihr hörtet nicht und neigtet eure Ohren nicht, um zu hören. Das ist auch ein klares Zeugnis. Das ist sogar das Zeugnis des Propheten. Aber Gott selber bekräftigt das nochmal. Und zwar in Kapitel 26, Vers 45. Und spricht zu ihnen, so spricht der Herr, wenn ihr nicht auf mich hört, dass ihr in meinem Gesetz wandelt, welches ich euch vorgelegt habe, dass ihr auf die Worte meiner Knechte, der Propheten, hört, welche ich zu euch sende, früh mich aufmachen und senden. Ihr habt aber nicht gehört. So will ich dieses Haus wie Silo machen und diese Stadt werde ich zum Fluch machen, allen Völkern der Erde. Bis heute nebenbei gesagt. Und die Priester und die Propheten und alles Volk hörten Jeremia diese Worte reden im Haus des Herrn. Und es geschah, als Jeremia alles zu Ende geredet, was der Herr geboten hatte, zu dem ganzen Volk zu reden. Da ergriffen ihn die Priester und die Propheten und alles Volk und sprachen: Du musst gerettet werden. Das ist die Festlegung. Gottes Wort nicht zu glauben und die zu bekämpfen, die er gesagt hat. Damit ist das Gericht.